Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Guten Tag und herzlich willkommen beim Rabe Info vom Montag, dem 11. April 2016. Und heute tönt es bei uns so.
Ich würde im Moment sagen, das Bankgeheimnis ist eher untot als tot. Also wir sehen einfach, dass die bürgerlichen Kräfte im Parlament versuchen, es an verschiedenen Ecken sozusagen zu erhalten.
Talk mit Entwicklungspolitik-Experte Dominik Gross über die Folgen der Panama Papers-Veröffentlichungen. Und dann?
Die Brasilianer sind nicht gegen die Olympischen Spiele. Aber wir sind gegen die Ungerechtigkeiten in den Armenvierteln, gegen ärmere Menschen, die sich nicht wehren können.
Olympische Spiele in Rio. Schon vor der Eröffnung stehen die Verlierer fest. Am Mikrofon begrüßt Lucarena Fuchs.
Rabe Info.
Und nun hat Wilmar Rall die Meldungen des Tages.
Der Berner Regierungsrat will den wirtschaftlich angeschlagenen Grosswasserkraftwerken finanziell unter die Arme greifen. Er beantragt beim Grossen Rat, die Wasserzinsen nicht zu erhöhen oder in Ausnahmefällen sogar zu senken. Der Kanton Bern verzichtet damit auf Mehreinnahmen von jährlich fast 4 Millionen Franken. Ursache der wirtschaftlichen Misere der Grosswasserkraftwerke ist, dass die Strompreise europaweit auf ein historisches Tief gefallen sind. Auslöser dafür ist die Strommarktliberalisierung, welche Energieministerin Doris Leuthard auf Drängen der EU auch in der Schweiz vorantreibt. Hintergründe zur Strommarktliberalisierung und ihre Auswirkungen auf den Kanton Bern hören Sie morgen im Rabe Info. Kein Schweizer Geld für die Kriege dieser Welt. Die Gruppe für eine Schweiz ohne Armee XOA will ein Finanzierungsverbot von Kriegsmaterial. Laut ihren Zahlen investieren UBS, CS, Schweizer Nationalbank und die Schweizer Pensionskassen derzeit insgesamt über 15 Milliarden Franken jährlich in Kriegsmaterial. Dies will die XOA nun mittels mehrerer Initiativen unterbinden. Einerseits plant sie für nächstes Jahr eine nationale Initiative, damit Schweizer Banken nicht mehr in die Produktion von Atomwaffen und Rüstungsmaterial investieren dürfen. Andererseits will sie bereits diesen Sommer in verschiedenen Städten kommunale Initiativen lancieren, damit sich Pensionskassen nicht mehr an Rüstungsgeschäften beteiligen. Im Fokus steht hier auch die bernische Pensionskasse. Wie der Bund berichtet, investiert sie über 40 Millionen Franken in Rüstungskonzerne und bewege sich damit in einer Grauzone. In Österreich wurden letztes Jahr über 460 antisemitische Vorfälle gemeldet. Das sind fast doppelt so viele wie noch im letzten Jahr. Brisant sind hier aber nicht nur die Zahlen, sondern vor allem auch, wer diesen Bericht erstellt hat oder vielmehr, wer nicht. Erstellt hat ihn das Forum für Antisemitismus, weil in Österreich gibt es immer noch keinen offiziellen Rechtsextremismusbericht. Bis 2002 gab es einen vom Innenministerium, der wurde dann aber eingestellt mit dem Argument, es gäbe ja nun den Verfassungsschutzbericht. Zumindest im öffentlich zugänglichen Verfassungsschutzbericht aber finden sich keinerlei Ausführungen weder zu den in Österreich stark verbreiteten rechtsextremen Burschenschaften noch zur rechtsextremen FPÖ, wie zahlreiche linke Medien berichten. Die jahrelange Forderung seitens verschiedener Organisationen und linker PolitikerInnen, den Rechtsextremismusbericht wieder einzuführen, scheiterte bis heute im Parlament. An der griechisch-mazedonischen Grenze wurden gestern erneut mehrere hundert Flüchtlinge verletzt. Wie verschiedene Medien berichten, versuchten rund 500 MigrantInnen den Grenzzaun zu stürmen. Die mazedonischen Grenzschützer reagierten mit Tränengas, Blendgranaten und Gummigeschossen. Während der Polizeiaktion habe der Wind gedreht und das Tränengas direkt ins wilde Lager im Grenzort Idomeni getragen. Dort warten seit Wochen über 10'000 MigrantInnen auf die Öffnung der Grenze. Laut der Organisation Ärzte ohne Grenzen wurden rund 300 Menschen, teilweise schwer verletzt, darunter auch Kinder. Das mazedonische Innenministerium rechtfertigte den Einsatz damit, man habe die Ordnung wiederherstellen müssen. Noch zum Wetter. Morgen Dienstag bleibt es noch meist freundlich, trotz Wolkenfeldern. Der Mittwoch wird trüb und nass bei um 12 Grad. Am Donnerstag wird teilweise wieder sonnig bei 16 Grad.
Rabe Info.
Seit einer Woche überschlagen sich die Nachrichten zu den sogenannten Panama Papers. Ein Leak bei der Anwaltskanzlei Mossack Fonseca in Panama führte dazu, dass komplizierte Netzwerke von Briefkastenfirmen aufgedeckt werden konnten. Zahlreiche namhafte Politiker und Politikerinnen sowie andere reiche Persönlichkeiten konnten mit dubiosen Offshore-Firmen in Zusammenhang gebracht werden. Jetzt müssen sie dafür gerade stehen, dass sie jahrelang Steuergelder versteckt hatten. Bei ihren Machenschaften schreckt die Anwaltskanzlei Mossack Fonseca dabei vor nichts zurück. Wie die Sonntagszeitung gestern berichtete, hat die Kanzlei die Namen von Hilfsorganisationen verwendet, um Briefkastenfirmen zu verschleiern. So diente das Rote Kreuz als Fassade für dunkle Geschäfte. Für entwicklungspolitische Organisationen können die Panama Papers aber auch ein wertvolles Instrument sein, denn sie zeigen einmal mehr, es fließen wesentlich mehr Profite aus armen Ländern in den reichen Norden als Entwicklungsgelder in den Süden. Sie zeigen, wie die riesige Schere zwischen armen und reichen Ländern offen gehalten wird. Allianz Süd ist die entwicklungspolitische Organisation der grossen Schweizer Hilfswerke. Dominik Gross arbeitet dort als Experte für internationale Finanz- und Steuerpolitik. Michael Spahr hat ihn zum Talk getroffen und wollte wissen, profitieren Sie von der grossen Medienaufmerksamkeit der Panama Papers?
Ja, also ich meine, wie diese medialen Konjunkturen funktionieren, weiß man ja nie so ganz genau. Irgendwie erfahrungsgemäß kocht etwas schnell hoch und dann wieder runter. Jetzt rein von der politischen Agenda her wird uns das Thema auf jeden Fall erhalten bleiben. Also es ist auch in der Schweiz überhaupt noch nicht klar, in welche Richtung sich die internationale Steuerpolitik und die internationale Finanzpolitik, was Bankgeheimnis und Steuerfluchtsvehikel entwickeln wird. Von dem her hoffen wir natürlich, dass das Thema auf der Agenda bleibt.
Die Schweiz ist nicht unbedingt im Fokus dieser Panama Papers. Es wurden ganz klare Links auch zur Schweiz gefunden. Hat die Schweiz denn in den letzten Jahren aufgeräumt? Oder ist das einfach jetzt Zufall, dass das Ganze halt über diese Anwaltskanzlei in Panama gelaufen ist?
Ja, also ich finde es in dem Sinne erstaunlich, dass jetzt noch nicht so viel über die Rolle der Schweiz diskutiert wurde. Also immerhin vier Banken, die unter diesen Top-10-Banken sind, die mit Mossack Fonseca zusammengearbeitet haben, aus der Schweiz kommen. Also die UBS, Safra, Sarasin, eine CS-Filiale auf den Kanalinseln, englischen Kanalinseln, und HSBC Genf, die ja im letztes Jahr schon ihren Leak hatten. Also insofern könnte man durchaus auch über die Rolle der Schweiz diskutieren. Allgemeiner, was die Politik der Schweiz als Steueroase anbelangt, als traditionell grosse Steueroase, da kann man schon sagen, da gab es jetzt politisch Fortschritte, also die Umsetzung des automatischen Informationsaustausches, zumindest mit den EU-Ländern, die ist ja jetzt quasi auf dem Weg, mit den USA auch. Da muss man dann genauer hinschauen, wo die Schlupflöcher bleiben und wer von einem automatischen Informationsaustausch ausgeschlossen bleibt.
Sie geben mir das Stichwort, dieser automatische Informationsaustausch, der wird mit gewissen Ländern gemacht. Da werden jetzt Bankkontendaten von ausländischen Personen weitergeleitet an Steuerbehörden der jeweiligen Länder. Letzte Woche habe ich mit Bruno Gurner vom Tax Justice Network gesprochen. Er hat dann den Begriff, die Schweiz fährt eine Zebra-Strategie benutzt. Was meint er damit?
Ja, er meint damit grundsätzlich, dass die Schweiz aufgrund der zukünftig geltenden Regeln eigentlich eine Weißgeldstrategie fährt, was die OECD-Länder anbelangt, und eine Schwarzgeldstrategie, was vor allem afrikanische Länder anbelangt und Entwicklungsländer im Allgemeinen. Das heißt, diese Transparenzregeln, die zukünftig innerhalb der EU und im Austausch mit den USA gelten werden, von denen werden die meisten Entwicklungsländer nicht profitieren können.
Und genau dort liegt das Problem, das Sie auch als entwicklungspolitische Organisation sehr beschäftigt. Es fließen nach wie vor, Sie sagen das selber auch von Allianz Süd, mehr Gelder vom Süden in den Norden, als dann Entwicklungsgelder vom Norden in den Süden fließen. Wie wichtig sind denn solche Leaks, um auch aufzuzeigen, was da in Zahlen wirklich passiert?
Was jetzt quasi Steuerabflüsse oder Steuervermeidung in afrikanischen Ländern zum Beispiel anbelangt, habe ich jetzt persönlich aus den Panama Papers noch nicht viel gesehen an zusätzlichen Informationen. Also ich meine, was man sicher sagen kann, eben, dass solche Leaks halten das Thema quasi hoch auf der Agenda, aber am Ende wird es darum gehen, ob daraus politische Konsequenzen gezogen werden oder nicht.
Und was wären diese politischen Konsequenzen jetzt konkret auch im Fall der Schweiz?
Ja, die Schweiz müsste bereit sein, dass sie quasi einen automatischen Informationsaustausch auch mit Entwicklungsländern aufbaut. Im Falle von afrikanischen Ländern, die jetzt die teilweise zum Beispiel, da geht es zum Beispiel um Senegal oder Kamerun, Kenia auch, die haben die multilaterale Amtshilfekonvention der OECD und des Europarates unterschrieben. Das heißt, sie haben eigentlich ein Anrecht auf sogenannte Steueramtshilfe auf Anfrage. Das heißt, wenn senegalesische Steuerbehörden den Verdacht schöpfen, dass ein senegalesischer Steuerflüchtling sein Geld in der Schweiz versteckt, dann können sie eine Anfrage bei den Schweizer Steuerbehörden starten und dann könnte die Schweiz theoretisch Bankkundendaten nach Senegal liefern. Das hängt aber konkret davon ab, ob ein bilaterales Abkommen jetzt in diesem Fall mit Senegal unterschrieben wird oder nicht. Dass das wiederum, ob die Schweiz sowas unterschreibt, hängt davon ab, ob der Senegal die entsprechenden Datenschutz- und sonstigen Compliance-Standards erfüllt, die die OECD vorgesehen hat für Steueramtshilfe, an denen sich die Schweiz orientiert. Also man sieht hier, die OECD-Länder sitzen am längeren Hebel. Es ist am Ende eine Frage der Entscheidungen der Länder des Nordens, mit wem sie Steueramtshilfe praktizieren wollen und mit wem nicht.
Wie sieht es denn aus mit eben anderen Ländern, die jetzt da nicht mitmachen bei diesem OECD-Standard, also gerade rohstoffreiche Länder wie die beiden Kongos, Sambia oder Nigeria. Gibt es da Fälle, wo so etwas wie Amtshilfe passiert oder sind das da sowieso die Machthaber selber, die das Geld in Steueroasen wie die Schweiz bringen?
Das ist natürlich ein Problem, dass oft quasi Regierungen nicht von den entsprechenden Geschäftsmännern, die dann diese Geschäfte, diese Offshore-Geschäfte auch tätigen, unterscheidbar sind. Also in einer ARD-Doku jetzt zu den Panama Papers wurde zum Beispiel ein Fall geschildert von einem israelischen Geschäftsmann, der eine Eisenerzabbauzone in Guinea gekauft hat, beziehungsweise die Präsidentengattin bestochen hat und der Präsident dann diesem Geschäftsmann sozusagen dieses Abbaugebiet geschenkt hat. Und das lief über ein Offshore-Konstrukt und Mossack von Seca in Panama. Sowas ist eigentlich nach wie vor in der Schweiz denkbar, weil die Briefkastenfirmen, also sogenannte Domizilgesellschaften, nach wie vor möglich sind in der Schweiz. Das sollte eigentlich mit der Unternehmenssteuerreform 3 beseitigt werden, weil es nicht mehr den OECD-Standards entspricht.
Die Unternehmenssteuerreform 3 ist jetzt am Moment, wird die noch eigentlich zu Ende diskutiert? Höchstwahrscheinlich werden wir vom Volk mit einem Referendum darüber abstimmen können. Gibt es denn dort schon neue Schlupflöcher?
Ja, es gibt Möglichkeiten neuer Schlupflöcher, wie zum Beispiel die Patentbox, die Steuerverschiebungen bzw. Profitverschiebungen, Gewinnverschiebungen von innerhalb von Konzernen ermöglicht. Das ist auch wieder eine Frage der genauen Ausgestaltung einer solchen Patentbox. wenn es darum geht, Schlupflöcher zu stopfen oder nicht. Das ist in dem Sinne auch noch nicht Thema der Abstimmung, weil es da eher auf die Details in den Verordnungen ankommt. Und ansonsten muss man sagen, ist diese Unternehmenssteuerreform 3 vom Parlament, vom neuen rechteren Parlament so aufgeladen worden, dass es wirklich fragwürdig ist, ob diese Reform an der Urne dann wirklich durchkommt. In dem Sinn ist es zu bedauern, dass jetzt diese Abschaffung der Sondersteuerregime in der Schweiz in diese Unternehmenssteuerreform gepackt wurde, die wieder neue Möglichkeiten von Steuervermeidungen aufmacht. Man muss allerdings sagen, dass unabhängig davon, ob die Unternehmenssteuerreform 3 durchkommt oder nicht, ist die Schweiz dazu verpflichtet, diese Briefkastenfirmen abzuschaffen, weil sie einfach nicht mehr den neuen OECD-Standards entsprechen.
Trotzdem stellt sich die Schweizer Politik meist schützend vor diejenigen, die Geld wegbringen und verkauft uns das dann immer als, das ist halt nötig, sonst macht es jemand anders und das schafft viel Reichtum in der Schweiz. Untersuchungen zeigen dann oft, dass es nur Reichtum für wenige schafft. Trotzdem gibt es ein wenig Hoffnung, dass vielleicht jetzt auch dank diesen Leaks wie eben den Panama Papers ein bisschen Bewegung in die Sache kommt, obwohl wir eben ein rechtes Parlament hat, dass eine SVP von einer SVP und einer FDP dominiert wird.
Ja, also wir sehen jetzt hier auch schon bestimmte Effekte dieses neuen Parlaments. Also zum Beispiel wurde die Ausweitung der Steueramtshilfe auf gestohlene Daten auf Eis gelegt vom Bundesrat, aus der Befürchtung heraus, dass das im Parlament durchfliegen könnte. Steueramtshilfe auf der Basis von gestohlenen Daten wäre genau Steueramtshilfe, die in solchen Fällen wie den Panama Papers oder auch der Swiss Leaks von letztem Jahr eigentlich wichtig wäre. Da gibt es zum Beispiel Fälle aus Indien, wo über 1000 Amtshilfegesuche, Steueramtshilfegesuche an die Schweiz hängig sind, die eben auf Daten aus diesen Swiss Leaks von HSBC basieren. Indien hatte in dem Sinne da das Glück, dass sie an Informationen, dass die Steuerbehörden in Indien an Informationen gekommen sind, an die sie unter normalen Umständen nicht gekommen wären. Das heißt, wenn man eine Amtshilfe starten will, muss man ja wissen, nach wem man fragen soll. Das geht dann zurzeit eigentlich nur über solche Leaks. Und die Schweiz weigert sich aber aufgrund von fehlenden gesetzlichen Bestimmungen, diesen Amtshilfegesuchen aus Indien nachzukommen. Das ist das eine Problem. Das andere Problem, wenn es jetzt um Steuertransparenz geht, ist die Bankgeheimnisinitiative der SVP und anderen Kreisen, die sogenannte Matter-Initiative, die das Bankgeheimnis im Inland in die Verfassung schreiben will. Da ist das Parlament oder haben CVP-Leute angekündigt, einen Gegenvorschlag lancieren zu wollen. Da muss man dann sehr genau schauen, inwiefern dieser Gegenvorschlag nicht auch wieder zum Beispiel den Datenaustausch von Unternehmensdaten tangiert im Ausland.
Das heißt, diese sogenannte Abschaffung des Bankgeheimnisses, wie es jetzt noch unter der ehemaligen Finanzministerin Evelyn Wittmer-Schlumpf passiert ist, der könnte bald wieder rückgängig gemacht werden oder zumindest gebremst werden.
Ja, gebremst. Also wenn man... Ich würde im Moment sagen, das Bankgeheimnis ist eher untot als tot. Also wir sehen einfach, dass die bürgerlichen Kräfte im Parlament versuchen, es an verschiedenen Ecken sozusagen zu erhalten.
Sagt Dominik Gross. Der Journalist und Wirtschaftshistoriker ist Experte für internationale Steuer- und Finanzpolitik bei der entwicklungspolitischen Organisation Allianz Süd.
Rabe Info.
Bald ist es wieder soweit. Im August finden im brasilianischen Rio de Janeiro die Olympischen Spiele statt. Damit in wenigen Monaten alles glitzert und glänzt, wird jetzt plattgemacht, was im Wege steht. Zahlreiche Häuser werden abgerissen, wie zum Beispiel in der Favela Villa Autodromo, wo nur noch wenige Bewohner und Bewohnerinnen ausharren. Sie machen deutlich, dass ihre Bedürfnisse nicht berücksichtigt werden, wenn es um sportliche Grossveranstaltungen geht. Zu ihnen gehört auch Maria da Penha. Unser Kollege Andreas Ben vom Nachrichtenpool Lateinamerika hat mit ihr gesprochen.
Früh am Morgen rückte die Polizei in der Villa Autodromo an. Mit einem Schaufelbagger und schwerem Rollengerät wurde das Haus von Maria da Penha eingerissen. Seit 23 Jahren lebt sie in der Gemeinde und wollte nicht weichen. Direkt daneben entsteht der Olympiapark, in dem im August dieses Jahres eine ganze Reihe von Wettbewerben stattfinden werden. Wo ihr Haus stand, soll eine Zufahrtsstraße gebaut werden. Jetzt steht Maria da Penha vor einem Trümmerhaufen.
Heute Morgen kamen sie. Ich war gerade aufgewacht, da war schon alles umzingelt. Sie sagten, der Richter habe angeordnet, die Räumung zu vollziehen. Leider sind unsere Richter so, er hat mich nicht einmal angehört. So sind die Dinge in unserem Land. Aufgrund dieser Sportveranstaltung bin ich jetzt auf der Straße. Meine Habseligkeiten liegen noch auf der Straße. Ich werde versuchen, sie in der Kirche unterzubringen und auch ich werde jetzt in der Kirche wohnen, bis die Stadtverwaltung entscheidet, was mit mir passieren soll.
Die Villa Autodromo ist ein Zentrum des Widerstands gegen die Begleiterscheinungen der Olympischen Spiele in Rio de Janeiro. Die Favela liegt mitten im edlen Stadtteil Barra am Ufer einer Lagune. Schon lange vor Fußballweltmeisterschaft und Olympia bekundeten Immobilienfirmen ihr Interesse an den Filetgrundstücken. Mittlerweile sind fast alle Häuser abgerissen. Nur noch wenige Familien harren auf dem Terrain aus, eingepfercht zwischen einer Schnellstraße und einem Bauzaun. Einer, der noch Widerstand leistet, ist Márcio Henrique.
Tem bastante famílias que saíram, né? Que eram um total de 700 famílias, hoje reside aqui um total de 30 famílias.
Hier haben insgesamt 700 Familien gewohnt. Heute sind nur noch 30 übrig. Das sind diejenigen, die nicht gehen wollen, die hier bleiben wollen. Die Rechte, die alle Bürger per Gesetz haben, werden hier leider nicht respektiert. Mein Neugeborener ist gerade mal 30 Tage alt und ich habe gegen die Bauarbeiten geklagt, denn mein ganzes Haus wackelt, wenn sie mit schwerem Gerät hier vorbeifahren und rundherum Gebäude abreißen. Letzte Woche hat der starke Regen hier alles überflutet, weil sie den Zugang zur Lagune versperrt haben.
Márcio ist verbittert, wenn er an die bevorstehenden Olympischen Spiele denkt. Er gehört schon jetzt zu den Verlierern.
Aufgrund der Dinge, die hier passieren, habe ich keinerlei Erwartungen an die Olympischen Spiele. Wie auch, wenn ich just wegen der Olympiade Gefahr laufe, mein Haus zu verlieren. Wenn ich deswegen krank geworden bin und mein Baby unter den Bauarbeiten leidet. Und all die Misshandlungen, die hier in der Villa Autodromo stattgefunden haben. Wir haben unsere Würde, unsere Menschenrechte verloren.
Für die Stadtverwaltung ist die Räumung der Villa Autodromo als Teil des Olympiaprojekts unumgänglich. Es habe nicht an Dialog gemangelt, betont Bürgermeister Eduardo Paes. Zudem sei den Betroffenen großzügige Entschädigung oder Ersatzwohnungen in viel besserem Zustand angeboten worden. Die Bewohner und ihre Unterstützer beharren darauf, dass die Räumung weder notwendig noch legal ist. Anfang der 90er Jahre hatte die Stadtverwaltung den Menschen in der Favela Besitztitel für die kommenden 99 Jahre erteilt. Außerdem legte die Gemeinde mehrere alternative Bebauungspläne vor, die allesamt von der jetzigen Stadtregierung abgelehnt wurden. Für Orlando Junior vom Volkskomitee WM und Olympia geht es bei dem Konflikt um die Menschenrechte.
Villa Autódromo é a expressão de uma situação de violação de direitos.
Die Villa Autodromo ist Symbol für die Verletzung von Menschenrechten. Hier werden die sozialen, die urbanen Rechte der Bewohner ununterbrochen verletzt. Das beginnt mit der Art und Weise, wie die Stadtverwaltung mit den Bewohnern kommuniziert. Ständig wird Strom oder Wasser abgestellt, bis hin zu den Räumungen ganzer Stadtviertel, gegen den Willen und das Recht der Betroffenen auf Wohnraum. Das Volkskomitee WM und Olympia kalkuliert, dass bereits 4.100 Familien aufgrund der Bauprojekte für die Olympischen Spiele vertrieben wurden. Weitere 2.000 Familien sind heute noch von Räumung bedroht.
Wenn Anfang August die ersten olympischen Wettbewerbe in alle Welt übertragen werden, wird von der Villa Autodromo kaum noch die Rede sein. Es wird ein großes Sportfest werden, wie Bürgermeister Paes enthusiastisch verspricht. Viele Menschen in Rio werden mitfeiern. Aber viele werden auch fragen, warum für Olympia eine gerechte Stadtentwicklung auf der Strecke bleiben musste. sowie Lucia, eine Aktivistin der katholischen Kirchengemeinde des Stadtteils.
Die Brasilianer sind nicht gegen die Olympischen Spiele, aber wir sind gegen die Ungerechtigkeiten in den Armenvierteln, gegen ärmere Menschen, die sich nicht wehren können. Wir haben nichts gegen Gringos und gegen niemanden, aber wir, die wir die Stadt Tag für Tag nutzen, leiden unter den Umständen. Nicht nur in Bezug auf das Wohnen, auch in Bezug auf die Transportmittel, die ausschließlich der Olympiade dienen sollen, während die Bewohner in ihrem Alltag im Stich gelassen werden.
Sagt die Aktivistin Lucia der katholischen Kirchengemeinde.
Rabe Info.
Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Sie hörten das Info vom Montag, dem 11. April 2016 auf Radio Rabe. Die nächste aktuelle Rabe-Infosendung hören Sie morgen Dienstag am 12. April. Beigetragen zu dieser Sendung hat Michael Spahr und Wilma Rall. Und am Mikrofon verabschiedet sich jetzt Luca Rena Fuchs. Bis bald.
Rabe-Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.